Ja, Martin hat das schon kurz erwähnt. Vor ein paar Jahren, wo ich hier noch ein Praktikum gemacht habe, habe ich ja häufiger gepredigt. Mittlerweile bin ich an der Schule gelandet. Und an der Schule ist man das ja gewöhnt, dass man auch mal Vertretung macht. Und als Regina mich im Mai gefragt hat, ob ich sie denn vertreten möchte, meinte ich ja gerne. Was machst du, wenn du einen Parkplatz suchst? Wenn du ein Auto brauchst? Oder dir ein Taxi zu teuer ist, aber du trotzdem irgendwo hin möchtest? Eine beliebte Maßnahme heutzutage ist App öffnen und sich das entsprechende raussuchen. Also entweder sich einen Parkplatz mieten, ein Auto leihen oder sich von einer Privatperson für kleines Geld mitnehmen zu lassen. Sharing Economy nennt sich dieser aktuelle Trend. Das Prinzip ist simpel. Ich muss nicht mehr alles besitzen, aber ich möchte doch an den schönen Dingen teilhaben und sie nutzen. Keine Angst, ich mache heute keine Werbung für die Piratenpartei, aber ich fand das irgendwie passend zur Predigt. Teilen ist das neue Haben. Also es geht weniger um Eigentum und dafür mehr um Zugang zu Dingen und zu Dienstleistungen. Also wir kaufen heute weniger und leihen dafür mehr aus. Am liebsten von Privatpersonen, nicht von Großkonzernen. Das ist in der Regel effizienter und macht auch mehr Spaß. Vor allem in amerikanischen Großstädten ist dieser Trend sehr stark ausgeprägt, aber grundsätzlich ist es kein neues Phänomen. Früher haben die Menschen natürlich auch Dinge getauscht oder sich ausgeliehen. Und wer im Dorf oder in der Kleinstadt lebt, der fragt eben seinen Nachbarn, ob er nicht den Schlagbohrer haben kann oder ein anderes Werkzeug. Doch wer seinen Nachbarn nicht mehr kennt, der fragt auch nicht so gerne nach. Und irgendwie gibt es da ja das Internet, da kann man eben schnell nachgucken. Angefangen hat dieses ganze Teilen bzw. Tauschen mit eBay. Der Flohmarkt wurde ins Internet ausgelagert. Und mittlerweile können wir viel mehr als nur Waren gegen Geld tauschen. Wir können uns informieren, ob jemand in unserer Straße nicht das Werkzeug hat, was ich gerade brauche. Ich kann mich informieren, welche Singles in meiner Umgebung kennengelernt werden wollen. Ich kann nachschauen, wo ein freies Auto steht, was ich leihen kann. Und dann haben wir auch noch den Vorteil, durch die ganzen vielen User-Bewertungen, durch Kommentare kann ich mir auch noch anschauen, welcher Privatchauffeur ist denn zuverlässig? Wer kann Auto fahren? Und mehr erleben wir den Trend, dass das Internet so das persönliche Vertrauen ein Stück weit ersetzt. Anstatt einer Einzelperson zu vertrauen, gucke ich lieber nach, wer wird gut bewertet, wer bekommt gute Kommentare. Und das Ganze nennt man heutzutage auch Schwarmintelligenz. Unter dem Dach einzelner Unternehmen, da sammelt sich diese Schwarmintelligenz. Und deshalb hat diese Entwicklung große soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Alte Geschäftsmodelle werden überflüssig, werden ersetzt und neue entstehen und profitieren von dieser Entwicklung. Eines der Unternehmen, die ich euch vorstellen oder ganz kurz vorstellen möchte, ist Airbnb. Das ist ein sogenanntes Start-up-Unternehmen, also noch sehr jung. Und das Prinzip von Airbnb ist, sie nehmen Provision dafür, dass sie Unterkünfte zwischen Privatpersonen vermitteln. Wenn du jetzt demnächst Urlaub zum Beispiel in New York machst und möchtest nicht in ein Hotel, suchst du dir eine Privatunterkunft, zahlst sozusagen an diese Person und Airbnb bekommt dann eine Provision. Mittlerweile, hier könnt ihr das sehen, besitzt das Unternehmen einen Wert von 10 Milliarden Dollar. Und das, obwohl sie kein eigenes Bett besitzen. Ich möchte heute die Frage stellen, was ist deine Vision? Eine sehr spannende Frage. Aber genauer genommen möchte ich euch so ein bisschen an dem teilhaben lassen, was meine Vision ist. Da möchte ich aber dazu sagen, dass ich da noch im Prozess bin, dass das noch nicht irgendwie völlig abgeschlossen ist. Dass sich manche Sachen noch herauskristallisieren werden und dass ich so ein paar Dinge irgendwie reinwerfen will und das alles noch teilweise in der Entwicklung ist. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, hat das Ganze irgendwie mit Teilen zu tun, aber auch mit Entschleunigung. Und
Bevor ich da richtig loslege, ein paar Vorbemerkungen. Wie hat sich unsere Welt in den letzten Jahren entwickelt? Ist klar, sie wird immer globaler. Also wir können heute relativ leicht in fast jeden Teil der Erde reisen. Wir können mit Menschen auf anderen Kontinenten kommunizieren, ohne selber vor Ort zu sein. Mittlerweile höre ich mehr über Griechenland als das, was in meiner eigenen Stadt passiert. Und auch in der Stadt, in der wir leben, in Hamburg, kommen viele Nationen und Kulturen zusammen. Das Angebot wird dadurch vielseitiger, egal ob es um Essen geht, um Musik, um Filme oder Kleidung. Mittlerweile gibt es so viele Studiengänge, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was sich dahinter verbirgt. Es gibt tausende Sportarten, immer mehr Berufsfelder. Und während vor, sagen wir mal, 200 Jahren die Biografie eines Menschen ziemlich klar vorgezeichnet war, haben wir doch heute vermeintlich alle Optionen. Die Auswahl ist in vielerlei Hinsicht größer. Unsere Geschmäcker und Interessen werden immer vielseitiger. Veränderungen kommen in immer kürzeren Abständen, neue Technologien in immer schnellerer Zeit. Trends kommen und gehen und ziemlich wenig setzt sich nachhaltig durch. Die neuen Technologien, die so kommen, die bieten ja oft sehr viele Möglichkeiten, aber ich glaube, wir erleben auch immer mehr ihre Schattenseiten. Und als Beispiel muss heute das gute Smartphone herhalten. Also das Smartphone ist ja eine super praktische Erfindung, ne? Unzählige Apps, die für uns denken. Wir können zu jeder Zeit online sein, E-Mails empfangen und schreiben. Mittlerweile sogar kostenlos über WhatsApp Freunden schreiben. Und auf den ersten Blick klingt das alles sehr großartig, aber ich glaube, das kann auch anstrengend werden. Wenn nach Feierabend noch Nachrichten vom Chef kommen, kann das manchmal nervig sein. VW hat deswegen Ende 2011 auf diese Gefahren der permanenten Erreichbarkeit reagiert und sozusagen eine Regel umgesetzt: zwischen 8.15 Uhr und 7 Uhr morgens dürfen keine Mails auf Diensthandys weitergeleitet werden, ebenso wenig an Wochenenden und Feiertagen. Aber doch ist es ja nicht immer nur der Chef, der uns irgendwie stressen kann, sondern auch die eigene Unfähigkeit, einfach mal ruhig zu werden. Einfach mal nichts tun zu müssen. Und eigentlich wollen wir ja gar nicht ständig auf unser Smartphone starren, aber irgendwie tun wir es doch. Laut dem Zeitmagazin, was aktuell rausgekommen ist, nutzen wir unser Smartphone 3 Stunden täglich und gucken im Schnitt alle 15 Minuten drauf. Mal kürzer, mal länger. Das gelegentliche Aufflackern der Sehnsucht nach Ruhe wird im Alltag doch oft erstickt von der Einsicht, dass inzwischen ein Großteil unseres Lebens online stattfindet und dass man sich da auch nicht wirklich gegen wehren kann. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Laut der Süddeutschen Zeitung fühlt sich mittlerweile fast jeder vierte Deutsche vom Smartphone des Partners bedroht. Warum? Weil er dem mehr Aufmerksamkeit schenkt, mehr Zeit widmet als dem Partner. Und deswegen, wenn ich meine Vision in 2 Begriffe packen müsste, dann wären das analog und Gemeinschaft. Kommen wir zum ersten, analog. Bei der Rückbesinnung aus analoge geht es nicht darum, gegen das Internet zu sein, sondern es geht um mehr Lebensqualität. Bert de Wild hat es so formuliert: der große Luxus wird sein, sich möglichst viel analoge Zeiten und Räume leisten zu können. Und die Kinder von diesen erfolgreichen Start-up-Unternehmern, die werden oft auf Waldorf-Kindergärten geschickt. Also die machen selber ihr Geld damit, dass wir permanent online sind, aber für ihre eigenen Kinder sehen sie das dann doch nicht als den besten Weg. Also ich spreche nicht davon, dass sich jetzt jeder hier von seinen technischen Geräten trennen soll, dass du nur noch Briefe schreiben sollst. Aber ich meine ein Nein zur permanenten Erreichbarkeit. Dass wir uns frei davon machen, immer alles sofort wissen zu müssen, über alles und jeden informiert sein zu wollen, jede Nachricht gleich zu beantworten. Anstatt zu chatten, dass wir uns direkt verabreden und unsere Aufmerksamkeit wieder mehr unserer Umgebung widmen. Wenn mich etwas bewegt, dann teile ich das meinen Freunden direkt mit, anstatt es nur zu posten. Wenn ich etwas brauche, ist es doch besser, ich frage erst meine Nachbarn und Freunde, anstatt gleich online zu gucken, wo ich etwas leihen kann. Das Internet bietet immer noch tolle Möglichkeiten, gerade als Informationsquelle für die Recherchen zu dieser Predigt habe ich es natürlich auch genutzt, aber es war mir auch wichtig, mich persönlich über meine Gedanken mit Leuten auszutauschen, auch mal wieder eine Zeitschrift oder ein Buch in die Hand zu nehmen. Denn wenn das Internet immer mehr Teile meines sozialen Lebens einnimmt, dann verliere ich an Lebensqualität. Zum zweiten Punkt, zur Gemeinschaft. Da möchte ich einen kleinen philosophischen Ausflug mit euch machen. Mit sozialen Beziehungen, Formen von Gesellschaft und Gemeinschaft haben sich ja schon diverse Menschen beschäftigt. Und ich möchte euch nur ganz kurz ein bestimmtes Modell vorstellen. Das nennt sich Kommunitarismus. Der Begriff kommt vom lateinischen Ausdruck communitas, der für Gemeinschaft steht. Und es handelt sich hier um eine politische Philosophie. Und die steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem Liberalen. Die Liberalen gehen davon aus, dass jeder Mensch frei sein soll, ein autonomes und selbstständig entwickeltes Wesen. Man entscheidet sich freiwillig, in Gemeinschaft zu leben, und die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die dienen meinen individuellen Interessen. Der Kommunitarismus hat hier einen anderen Ansatz. Da steht am Anfang die Gemeinschaft, nicht das Individuum. Und das Individuum, das formt sich als Teil einer Gemeinschaft. Also Individualität, Identität wird innerhalb von Beziehungen gebildet, nicht umgekehrt. Oder wie es Martin Buber mal formuliert hat, der Mensch wird ein Ich durch das Du. Und deswegen ist es auch so, wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann kann ich das nicht völlig isoliert tun, sondern nur in Bezug auf seine Beziehung zur Gesellschaft, zu seiner Generation. Und Buber geht sogar so weit zu sagen, dass Menschen ihre Zugehörigkeit nicht frei wählen, sondern dass das ein Teil ihrer Bestimmung ist. Wenn man tatsächlich um diese Eingebundenheit in ein vielfältiges Wir weiß, verhindert das die Versuchung des Gedankens an Souveränität. Der Mensch wird in eine enge, kreatürliche Position gestellt. Aber er ist fähig zu erkennen, dass dies sein wahrer Spielraum ist. Eingebunden zu sein bedeutet, bezogen zu sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dem einen oder anderen kommt jetzt der Gedanke, das klingt aber ganz schön nach Kommunismus. Hier verschwindet das Ich ja völlig, das gefällt mir nicht. Und ein Franzose hat mal den Ausdruck geprägt, ozeanhaftes Gefühl, um jemanden zu beschreiben, der sich so in Gemeinschaft verliert, dass ihn das wie so eine Welle verschluckt. Und ich denke, gerade wir Deutschen wissen, wie gefährlich das sein kann, wenn die Masse blind einer Person folgt. Und deshalb ist es wichtig, das eigene Ich nicht völlig aufzugeben, sondern Teil einer Gemeinschaft zu sein, wo ich sein kann, wie ich bin. Doch es ist eine Illusion zu glauben, dass sich meine eigene Identität völlig losgelöst von irgendwelchen Einflüssen entwickelt. Der Individualismus versteht nur einen Teil des Menschen und der Kollektivismus den Menschen nur als Teil von etwas. Die Individualisten betrachten den Menschen nur in Beziehung zu sich selbst und der Kollektivismus sieht den Menschen überhaupt nicht, sondern nur die Gesellschaft. Und deshalb ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Gemeinsinn, zwischen sozialer Verantwortung und individuellen Rechten, zwischen Geben und Nehmen. Einerseits die Gewissheit zu haben, hier, ich kann mich auf meine Leute, auf meine Freunde verlassen und andererseits auch den Anspruch an mich zu haben, selber zuverlässig zu sein. Und Gemeinschaft sollte mehr als ein Zweckzusammenschluss sein, mehr als ein wirtschaftlich rentables Prinzip, weil ich dadurch Geld spare. Sondern es geht vielmehr darum, das Projekt Leben gemeinsam zu meistern. Teil einer Gruppe zu sein, die für etwas Größeres steht. Etwas, was über die eigenen Wünsche und Träume hinausgeht. Und Paulus beschreibt das im 12. Kapitel des Römerbriefes, da habe ich euch mal ein paar Verse mitgebracht, Verse 9 bis 16. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie in ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Und freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Ich möchte hier mal so kurz 5 Eigenschaften von einer Gemeinschaft herausgreifen. Also das erste ist authentisch, dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich nicht mich in einen Wettbewerb begebe, wer ist irgendwie am tollsten, wer ist der vorbildlichste Christ, wer macht die tollste Karriere, wer hat seine Familie am besten im Griff, sondern dass ich auch über meine Schwächen offen sprechen kann und andere davon wissen. Dann, eine Gemeinschaft sollte herzlich sein. Und da habe ich an eine kurze Begegnung mit jemandem gedacht, der auch hier sitzt, nämlich Leon. Wer ihn kennt, weiß, dass er ein super toller Mensch ist und er ist bei mir im Hauskreis. Und es gab einen Abend, da habe ich irgendwie so gedacht, ich fahre ja nachher mit Leon zurück, da muss ich ihm irgendwie nochmal sagen, dass ich ihn echt schätze. Und als wir dann irgendwie bei ihm angekommen waren und es irgendwie so Zeit war, dass jeder seines Weges geht, ist er mir zuvorgekommen und hat irgendwie gesagt, dass er das so super schätzt. Und da habe ich nur so gedacht, toll, genau an dem Abend, wo ich dachte, hey, ich muss das Leon mal wieder sagen, kam er auf denselben Gedanken und es war richtig herzlich, dass wir einander sagen konnten, hey, ich schätze dich. Eine Gemeinschaft sollte ausdauernd sein, dass man auch dann dranbleibt, wenn gerade wenig Hoffnung da ist oder es gerade nicht einfach ist, weil die Not eines Menschen nun mal länger dauert. Eine Gemeinschaft sollte anteilnehmend sein. Als ein Kollege von mir eine E-Mail geschrieben hat, dass er irgendwie umzieht, aber körperlich ziemlich eingeschränkt ist und deswegen nicht viel tun kann, dachte ich sofort, ja, da muss ich helfen. Und dann war das an einem Samstag und ich dachte an dem Tag, eigentlich würde ich jetzt auch gern was anderes machen. Und dann komme ich dahin zu diesem Umzug und auf einmal sind 15 Leute da. Und dann denke ich, oh, der hat so viele Helfer, ob da jetzt nun einer mehr oder weniger, das würde auch kaum auffallen. Dann habe ich aber keinen Rückzieher gemacht, sondern bin schon dabei geblieben. Wir haben den Umzug schnell gewuppt. Und das Tolle im Nachhinein war, das war ja gar nicht meine Intention, aber es hat sich noch mehr daraus ergeben, dass wir dann öfter Spieleabende oder andere Sachen bei ihm gemacht haben. Und ich dachte, hey, das ist gut, einfach mal zu helfen und Anteil zu nehmen. Und eine Gemeinschaft sollte zielgerichtet sein. Sie sollte auf eine gemeinsame Sache aus sein. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat ein Bedürfnis nach dieser Form von Gemeinschaft, nach dem, wovon Paulus hier spricht. Es gibt einen großen Hunger nach Stabilität, nach Zugehörigkeit. Der große Supermarkt des Lebens ist verlockend. So viele neue, exotische Angebote. Doch ich glaube, der Wunsch nach Vertrauten nimmt immer mehr zu. Wir wollen nicht nur konsumieren, wir wollen teilhaben. Wir wollen einen Bezug, eine Identifikation verspüren. Und ich glaube, das geht besonders dann gut, wenn wir lokal in Gemeinschaft verankert sind. Wenn ich in Barmbek unterwegs bin, freue ich mich immer, bekannte Gesichter zu treffen. Sei es beim Brunchen, beim Besuch meiner Stammkneipe zum Fußball gucken oder einfach zum Einkaufen. Ich freue mich, wenn der lokale Fußballverein Barmbek-Uhlenhorst wieder erfolgreich ist. Wenn ich mich mit meinen Nachbarn gut verstehe, wenn meine Freunde vor Ort wohnen, hat es einfach immense Vorteile. Ich kann wunderbar Beziehungen vor Ort leben. Wir sind so mobil geworden, dass wir das nicht mehr müssen. Wir können Distanzen schnell erreichen. Wir können mit Freunden kommunizieren, ohne dass sie bei uns sind. Und doch hat ein lokales Netzwerk nochmal eine andere Qualität. Sich real zu treffen und sich in die Augen zu schauen, ist doch nochmal was anderes. Wir können einander anders helfen, wenn wir mal eben vorbeikommen können. Wir haben die Möglichkeit, Leben nochmal stärker miteinander zu teilen. Und ich glaube, wenn wir an Gemeinschaft denken, auch in Bezug auf Gemeinde, dann sollte sich der Erfolg von Gemeinschaft nicht über die Zahl der Mitglieder definieren. Nicht darüber, wie gut sie organisiert ist. Und ich merke das bei mir immer stärker, wenn ich an Gemeinde denke, dann ziehen mich große Events nicht mehr. Ich brauche nicht mehr den berühmten Prediger von sonst wo, sondern gelebte Gemeinschaft hat viel mehr Kraft. Und ich glaube auch, dass wir nachhaltig uns mehr verändern, wenn wir voneinander lernen, indem wir Leben teilen, indem wir erleben, wie führt der andere seine Ehe, wie nimmt er Führungsverantwortung wahr. Für diese Form von Gemeinschaft bieten unsere Hauskreise eine tolle Möglichkeit. Dort hast du eine konstante Gruppe, Leute, die recht nah beieinander wohnen, die sich regelmäßig treffen und bereit sind, einander zu unterstützen. Ich schätze das in meinem Fall sehr. Gemeinschaft mit Leuten zu haben, Leben zu teilen, das macht mich lebendig. Und deswegen finde ich, sollte Hauskreis mehr sein als ein Termin, eine zusätzliche Veranstaltung in einer eh schon vollen Woche. Und deswegen kann man sich auch noch über den Montag- oder Dienstagtermin hinaustreffen. Ich meine, das kann die Gruppe sein, wo du dein Leben teilst, wo du geprägt wirst, wo du dich aufgehoben und begleitet fühlst, wo man für dich hofft und betet oder wo andere einfach nur da sind. Und wenn du das schon erlebst, dann freut mich das riesig, wenn nicht, wünsche ich mir das. Es muss natürlich nicht der Hauskreis sein. So ein Netzwerk kann man auch innerhalb seiner Nachbarschaft haben oder unter Kollegen. Deshalb die Frage an dich: Mit welchen Menschen kannst du dir diese Form der Teilhabe vorstellen? Wer darf dein wahres Ich kennenlernen? Mit wem möchtest du die Höhen und Tiefen des Lebens teilen? Ich möchte jetzt noch einen kurzen Filmausschnitt zeigen, der ist aus einer meiner Lieblingsserien, How I Met Your Mother. Und das ist natürlich fiktiv, aber ich glaube trotzdem, dass ihr den Punkt versteht. Da ist nämlich Ted die Hauptperson und der merkt seiner einer Freundin, Robin, der geht es nicht gut. Es ist nämlich so, sie wollte eigentlich nie Kinder haben, aber als sie dann erfährt, dass sie keine Kinder bekommen kann, nimmt sie das schon ziemlich mit. Aber sie will es ihren Freunden nicht erzählen, weil ihr das unangenehm ist. Und Ted bleibt ziemlich hartnäckig, um sie aufzubauen. Genau, wir gucken uns das eben an. Ja, auch wenn nicht jeder seinen Weihnachten mit AC/DC und ganz viel Blink Blink feiern möchte, ist, glaube ich, der Punkt klar geworden. Ich habe ja schon gesagt, viele sind noch irgendwie so Dinge, die im Werden sind, und wen diese ganze Thematik auch beschäftigt, möchte ich ermutigen, weiter darüber nachzudenken. Ich habe hinten eine Liste mit Quellen hinterlegt, wo man mal nachstöbern kann. Also es sind irgendwie Zeitschriften, Internetlinks, Buchtipps, YouTube-Videos, wo man sich einfach mit dem Thema soziale Gerechtigkeit, Gemeinschaft, sich aus dem permanenten erreichbar sein zu müssen, zurückziehen kann. Da gibt es super interessante Modelle, ja auch Technik, die einem da weiterhelfen kann. Beschäftigt euch da gerne intensiver mit, und wenn euch das interessiert, tauscht euch gerne mit mir oder untereinander zu dem Thema aus. Eine kleine praktische Herausforderung möchte ich noch ausprobieren, deswegen bitte ich jetzt mal um Handzeichen. Wer hat heute seinen Nachmittag noch nicht fest verplant? Wer ist noch irgendwie... Gut, dann guckt euch jetzt mal untereinander um, und dann ist jetzt meine Herausforderung, dass ihr euch eine Person merkt und die nachher ansprecht und dann zum Essen oder zum Kaffee einladet. Meine Freundin und ich werden das auch tun. Wir haben nur leider nicht so ganz lange Zeit, weil wir noch zu ihrer Familie fahren. Aber wer gerne mit uns beiden einen Kaffee oder einen Latte oder was auch immer trinken will, ist dazu herzlich eingeladen. Und mit dem Essen, das können wir dann gerne nächstes Mal machen. Ja, so viel von meiner Seite. Wir werden jetzt gleich weiter Lobpreis machen. Davor noch eine kurze Anmerkung. Es ist die Möglichkeit, hier vorne Abendmahl zu nehmen. Dort sind Kelche, dort ist Brot. Ihr könnt das irgendwie für euch alleine tun. Ihr könnt das in einer kleinen Gemeinschaft tun und nutzt es einfach als Möglichkeit, Gott zu begegnen. Macht es einfach, wenn ihr denkt, jetzt ist es gerade für euch dran. Es wird einfach während des Lobpreises da die ganze Zeit Möglichkeit dafür geben.